Das Jazzgespräch.
Rico, what a game progress. Ja, guten Tag, meine Hörerinnen und Hörer, zum besten Podcast der Welt, das Jazzgespräch, heute wieder mit Dieter und Stefan.
Ich bin sprachlos, aber ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott,
Glück auf.
Glück auf.
Wir fahren gleich ins Bergwerk rein.
Wir fahren ins Bergwerk hinein. An dich, lieber Stefan, und euch da draußen von der zweiten Hälfte von Stefan und Dieter. Besser wird es halt nicht mehr für dich.
Na, wir sind gar nicht humorvoll, wir sind nur fatalistisch. Das ist Galgenhumor, das wir heute haben. Zwei schlecht aufgelegte, grantige alte Männer erzählen euch heute etwas über Jackie McLean.
Ja, und das ist eigentlich schon wieder der Kontrapunkt zum schlecht aufgelegt sein, weil ich habe mich jetzt bei der Vorbereitung auf diese Sendung wieder frisch verliebt in den Jackie McLean. Und jetzt wird es langweilig, wenn ich sage, erzähl zu meinen Lieblingsmusikern, aber ich würde wirklich sagen, er ist wahrscheinlich nach meinem geliebten Miles Davis und dem Wayne Shorter meine dritte große Liebe. Also wird das für mich eine Herzklopfensendung werden.
Ich würde jetzt mal schätzen, von den 15 Platten, die wir heute durchgehen, wird der Dieter 14 empfehlen, oder 14,5, um genau zu sein. Spart's schon einmal und geht's dann auf die Suche nach Platten, die es nicht gibt.
Leider Gottes ist beides richtig. Also erstens werden meine Empfehlungen wirklich das Dutzend weit überschreiten. Und zweitens, es ist tatsächlich so, das ist aber so, ist gar nicht wahr. Es sind 30% der Platten, die ganz großartig sind, müssten momentan abgreifbar sein. Und ich kann wirklich nur dazu sagen, tut das. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich die eine oder andere Platte, die ich wirklich vom Herzen gerne hätte, jetzt gesucht habe und festgestellt habe, naja, vor 2-3 Jahren sind die gerade als Reissue von Blue Note herausgegeben worden und inzwischen natürlich wieder vergriffen.
Ja, und wenn ihr euch an seriöse Empfehlungen halten wollt, dann hört es mir zu. Bei mir werden es maximal 5 sein.
Naja, dann werden wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Aber das Stichwort ist schon gefallen. Der Jackie McLean hat wahrscheinlich einen Großteil seiner großartigen Platten eigentlich allesamt auf Blue Note gemacht.
Gut, wer ist der Jackie McLean eigentlich? Wir haben ihn mal im Konzert gesehen, ich weiß nicht, wie es heißt, in der Kammeroper. Mhm. Ja, das war irgendwann im Rahmen eines Jazzfestivals.
Genau, wahrscheinlich das Wiener Jazzfestival.
War irgendwann in den frühen 2000ern, muss es gewesen sein, weil 2006 ist er gestorben. Geboren im Jahr meines Vaters Geburtsjahres, nämlich 1931. Wir haben lange herumgerätselt, obwohl es völlig unwichtig ist, aber irgendwie hat uns die Frage immer herumgetrieben, wenn man es auf den Cover nie richtig erkannt hat, war es eigentlich ein Afroamerikaner oder war es ein Weißer? Ich glaube, er hat so leicht indianische Wurzeln gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ich habe jetzt die Biografie nicht nachgelesen.
Ja, das bleibt also offen. Lustig, dass einen solche Sachen beschäftigen. Wie soll man sagen, vielleicht könnte man auch sagen, dass so geheimnisvoll er am Ende des Tages optisch ausgeschaut hat, so geheimnisvoll oder unique, einzigartig, fast idiosynkratisch, möchte ich sagen, ist sein Ton gewesen, den er am Altsaxophon vornehmlich, das war sein Hauptinstrument, gespielt hat. Er war einer der, der Schüler und Verehrer von Charlie Parker und zeichnet sich durch einen ganz, ganz einzigartigen Ton aus. Der Jackie McLean-Ton ist ein Ton, ich bin gespannt, Stefan, wie du es erlebst, wo du sehr rasch, überhaupt wenn du mehrere Sachen von ihm hörst, das Gefühl kriegst, liegt der am Ton oder trifft er die Töne nicht ganz genau? Ich habe jetzt nachgelesen, die ernsthaften Musiktheoretiker stellen sich diese Frage auch. Also wir sind, oder ich zumindest, ich bin hier nicht ganz alleine. Die Erklärung ist unter anderem, dass er eben so intensiv das Altsaxophon spielt. Er spielt wie ein Tenorsaxophon. Also er haut damit einen irrsinnigen Luftdruck hinein. Und das gibt dem Ton diesen scharfen, voluminösen und leicht über- oder eben manchmal untergesteuerten Effekt.
Ja, scharfer Ton, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil ich habe mich ertappt beim Nachhören jetzt dass mir das Tenorsaxophon tatsächlich das liebere Instrument ist, weil das Altsaxophon schon sehr schrill werden kann, vor allem beim Jackie McLean. Und noch schriller wird es dann, je lauter du hörst, klarerweise. Und zweiter Aspekt, der dazukommt, wenn du auf CD hörst, dann ist es bisweilen so schrill, dass es nicht wirklich schön ist. Also da ist auf jeden Fall die Platte vorzuziehen. Es zeigt sich immer wieder, dass die CD-Pressungen die Höhen besonders hervorheben und das ist mitunter extrem nervig.
Nach diesem musiktechnischen Ausflug vom Stefan, vielleicht eine Anmerkung zu Musik und Lebensgeschichte von Jackie McLean. Die ist eigentlich so super spannend wie ganz wenige andere. Also ich liebe die Geschichte von Miles Davis, weil der auch so ein Outlaw war, der gegen die Ungerechtigkeit des Seins und insbesondere gegen die Ungerechtigkeit gegen die schwarze Bevölkerung Amerikas regelrecht angeboxt hat. Jackie McLean ist ein, glaube ich, friedlicherer Zeitgenosse gewesen. Er ist zwar auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und ist auch leider Gottes im Häfen gesessen, wegen Drogenmissbrauchs und wahrscheinlich illegalen Besitz von Drogen. Aber ansonsten dürfte er ein sehr weicher, liebevoller, sensibler Mensch gewesen sein. Aber genau diese Geschichte, sein Drogenmissbrauch, hat zu einem fatalen Umstand geführt, der seine gesamte musikalische Geschichte geprägt hat. Er hat nämlich bereits in jungen Jahren als einer der wahrscheinlich wirklich vielversprechendsten Musiker und auf jeden Fall Saxophonisten Auftrittsverbot gekriegt in seiner Heimatstadt New York und hat es dann kompensiert, indem er einfach wie ein wahnsinniger Platten rausgebracht hat. Und da ist dann der glückliche Zufall irgendwo ins Spiel gekommen, dass das bei Blue Note passiert ist. Über die Bedingungen bei Blue Note zu produzieren, haben wir ja schon des Öfteren gesprochen. Und genauso war es dann auch. Der hat innerhalb von 10 Jahren ein riesiges Werk rausgebracht bei Blue Note. Ich würde mal sagen, lässig über 20 Platten. Und von denen sind, also aus der Sicht von Stefan, 5, aus meiner Sicht mindestens 10 absolute Highlights der Jazzgeschichte.
Ja, du weißt, dass ich mit dem Straighten Hardpop so meine Probleme habe. Und wenn ich mir jetzt die Diskografie von Jackie McLean anschaue, dann sehe ich auch da wieder, dass es keine kontinuierliche Entwicklung in die eine oder andere Richtung gibt, sondern es fängt einmal irgendwie an. Dann gibt es die Jahrhundertwerke dazwischen, und die aber auch nicht kontinuierlich eines nach dem anderen entstanden sind. Das ist dann wieder immer so ein Rückfall in den Mainstream, und dann geht es wieder in eine andere Richtung. Dieses Auf und Ab, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist ja nicht nur bei ihm, das haben wir schon bei mehreren Musikern festgestellt, dass da immer wieder Meisterwerke sich abwechseln mit wirklich verzichtbaren Aufnahmen. Und das Zweite, das mir aufgefallen ist, jetzt, wo wir doch schon 70 Sendungen hinter uns haben, dass eigentlich nur die wahren Superstars im Jazz in der Lage waren, Bands zu haben über einen längeren Zeitraum. Also die Musiker zu haben, die ein Kollektiv gebildet haben, ein Quartett oder ein Quintett. Ja. Wir reden über das Miles Davis Quintett, wir wissen genau, wer da mitgespielt hat. Wir reden über das John Coltrane Quartett, wir reden vielleicht auch über Wayne Shorter in den späteren Jahren, der immer mit den drei gleichen zusammengespielt hat oder spielen konnte, um es genauer zu sagen. Aber alle anderen Musiker haben immer wechselnde Besetzungen gehabt. Und ich glaube, das war jetzt nicht so, dass sie das so wollten, sondern das hat sich halt so ergeben, wer halt gerade frei war, der ist dann der Session zugeteilt worden. Und ich glaube, das merkt man dann auch in der Qualität der Aufnahmen.
Finde ich
nicht, weil die Musiker unterschiedlich gut oder schlecht waren, sondern weil sie besser oder schlechter harmoniert haben.
Ja. Finde ich sehr gut und sehr spannend, was du sagst. Möchte dazu gleich was ergänzen. Nämlich zu ersterem, wo du gesagt hast, dass seine Werke von unterschiedlicher, sagen wir mal, nicht nur Qualität, sondern Spielart waren. Ganz richtig war so, dass seine Highlights des New Thing, des kammermusikalischen, Free Jazz-artigen Spielens immer wieder dann von relativ, muss man sagen, straighten Bebop-Platten unterbrochen waren. Ich habe dahinter allerdings was anderes erkannt. Dazu vielleicht später, wenn wir dann bei den einzelnen Platten sind, noch mehr. Du erkennst bei ihm tatsächlich, finde ich, beginnend mit den 60er Jahren, 59 glaube ich, ist New Soil gewesen. Das war wirklich nur ein Astrainer Bebop. Danach geht es eigentlich los und das ist dann auch nicht mehr wirklich astreiner Bebop. Es ist ein Kämpfen um das New Thing, also um die neue Musik. Und ich finde das extrem bemerkenswert, weil der Mensch ja wirklich anders als andere Jazzmusiker. Wir wissen alle, dass man mit Jazz auch in der damaligen Zeit jetzt also nicht gerade, außer die wenigen Superstars, superreich geworden ist. Also die haben alle wirklich hart um ihr Brot spielen müssen oder um ihr Heroin spielen müssen in vielen Fällen. Aber Faktum ist, der Jackie McLean hat da sozusagen quasi ein ganz, ganz wichtiges Feld, nämlich dass der Live-Musik ist ihm weitestgehend versagt geblieben und dass er sich da dann immer wieder aus der Komfortzone rausbewegt hat, ist umso bemerkenswerter. Und du spürst es bei ihm, finde ich, das werden wir dann bei den einzelnen Platten vielleicht noch ein bisschen besprechen, du spürst es so deutlich, wie der wegdrängt. Und das Zweite zum Thema Besetzung, Stefan. Du hast das natürlich sicher gesehen, so wie ich auch. Er hat ja alle seine Spitzenplatten oder die Höhepunkte, die wirklich zeitlose Klassiker geworden sind, da hat er um sich herum gehabt den Gratian Moncur, den dritten, auf der Trombone, den Tony Williams am Schlagzeug und den Bobby Hutcherson auf den Vibes. Das sind auch großartige Platten ohne Piano entstanden, die wirklich outstanding sind, finde ich. Und das Blöde ist, dass die es sind im Wesentlichen drei Platten, wobei die dritte nicht unter dem Namen von Jackie erschienen ist, sondern unter dem Namen von Gratian Moncur, dem dritten. Da ist der Tony Williams, der da wirklich quasi der Geniale im Bunde war mit ihnen zusammen, abgebogen Richtung Miles Davis. Der Rest ist Geschichte und wurde von uns vor kurzem besprochen im genialen Miles Davis.
Zweites Quintett.
Quintett, genau. Wer weiß, was da noch nachgekommen wäre, wann die drei länger zusammen miteinander
bei Blue Note
produziert hätten.
Das Verbot der Live-Auftritte, das spiegelt sich ja auch darin wider, dass es eigentlich kaum Live-Aufnahmen gibt von Jackie McLean. Also aus den 60er Jahren zumindest, hätte ich jetzt nichts gefunden.
Quod erat demonstrandum, genau aus dem Grund. Später gab es dann einige Live-Sessions in den 70er, 80er Jahren, aber das war die Zeit, wo er sich dann eigentlich auch schon musikalisch zurückgezogen hatte und seine Haupttätigkeit, wo er dann auf einer Universität als Lehrer sich um die jungen Leute gekümmert hat, dann auch in der Zeit, in den späteren Jahren, meistens mit Musikern zusammengespielt, die seine Kinder sein konnten. Einer davon war ja tatsächlich der René McLean, sein Sohn. Den haben wir gehört, übrigens damals Stefan in Wien, in der Besetzung.
Und sogar gesehen,
ja. Vielleicht vorweggenommen, aus meiner Sicht, auch damals hat er einen ganz, ganz tollen, also in seiner späten Phase, dann bis zu seinem Ableben, hat einen spannenden, modernen, diesen typischen Modern Jazz, der eher so ein bisschen Bebop-orientiert war, aber immer sehr aufregend, sehr spannend und sehr kurzweilig gemacht. Aber man hat halt gemerkt, er ist nicht mehr mit, sozusagen, sein Leib und seine Seele sind von der Musik, die er gespielt hat, nicht mehr abhängig gewesen, weil er halt da schon ein Professor war. Und das hat wahrscheinlich den notwendigen Druck von ihm genommen, weil genau das Gefühl hat man in der Zeit, wo er seine großen Werke bei Blue Note in den 60er Jahren gemacht hat, dass er sich so richtig die Seele aus dem Leib gespielt hat, wirklich auf Leben und Tod sozusagen. Weil das war seine einzige Art, sich auszudrücken und Geld zu verdienen.
Aber du hast einmal gesagt im Vorfeld, der hat immer schnell gespielt. Mhm. Das stimmt großteils, aber es gibt jetzt auch auf der Playlist, übrigens, ihr wieder auf Spotify finden könnt, auch Balladen drauf, sehr schöne sogar. Also es ist nicht nur schnell gewesen, was der Jackie McLean gespielt hat.
Bin voll bei dir, auch auf den Höhepunkten seines Schaffens, jetzt ist es schon langsam spannend, weil wir ja keine Namen bis jetzt genannt haben, spürt er ja auch, wie soll ich sagen, sehr verhalten und langsam ist bei uns dann sehr rasch romantisch und das macht er halt nicht in den 60er Jahren, er spürt geheimnisvoll, aber eigentlich wunderschön. Wir kommen dann sehr bald dazu.
Genau, ich würde auch jetzt gleich einmal einsteigen mit dem ersten aus meiner Sicht relevanten Album, du hast das ja schon kurz angesprochen, New Soul, 1959 erschienen auf Blue Note. New Soul hat ein wunderschönes Cover nebenbei bemerkt, hätte man auch bei unserer Sendung The Art of Blue Cover, auf Blue Note Covers erwähnen können. Es ist nämlich so ein Klassiker zwischen eigentlich großflächiger, einfarbiger Darstellung und irgendwo ein Schwarz-Weiß-Foto vom Jackie. Es ist im Wesentlichen Bebop gewesen. Ich glaube, du stimmst mir zu, wenn man die Spielweise von Jackie McLean auf dem Album als Nuscheln bezeichnet. Es ist so, ja wirklich, also man hat irgendwie den Eindruck, also wenn man das in Text umsetzen würde, das wäre jemand, der so die Sätze am Ende so wegnuschelt und sie auch vielleicht nicht beendet. So klingt es ein bisschen. Es ist die Besetzung Donald Byrd, damals noch auch sehr jung an der Trompete, und Walter Davis am Klavier, Paul Chambers am Bass und mein hochgeschätzter Pete LaRocca an den Drums. Man hört auch aus meiner Sicht, dass die Qualität der Rhythmusgruppe, nämlich Chambers und Pete LaRocca, sehr hoch ist.
Definitiv. Dem ist höchstens noch hinzuzufügen, dass das Genuschle vom Jackie McLean, ich würde es zumindest als ein extrem kreatives Genuschle bezeichnen. Also mir gefällt die Platten ausgesprochen gut und im Gegensatz zu dem klassischen Hardpop dieser Zeit, spürst du sogar schon auf der Platte, 1959 entstanden, dass der Jackie McLean definitiv mehr will. Also dieses Nuscheln könnte man auch als Ringen bezeichnen. Er ringt sich wirklich quasi die Töne ab. Das klingt jetzt so, als wäre es unelegant. Ich finde, es ist sehr, sehr spannend und elegant, aber du spürst, wie er damals schon rauft um seinen Ton, dass er mehr will als nur einfach die Musik, die halt jetzt gerade gehört wird, die man gerne hört, zu reproduzieren. Er will einfach weiter.
Ja, und glaubst du, dass er sich im nächsten Werk schon weiterentwickelt hat? Also ich habe da stehen Cappuccino Swing. Das klingt wie so ein bisschen so ein Coffee-Table-Album, aber das ist es ganz und gar nicht. Es ist für mich ein klassischer Bebop und Hardpop, aber es ist auch für mich ein sehr gutes Frühwerk. Allerdings ist die Besetzung schon wieder eine andere. Also der Einzige, der mitgenommen wurde, ist der Paul Chambers. Ansonsten haben wir an der Trompete den Blue Mitchell. Und auch der Schlagzeuger und Klavierspieler ist eine andere. Und da finde ich aber auch, dass die beiden, also Blue Mitchell und der Jack McLean, sehr gut ergänzen auf dieser Platte.
Ja.
Die 60er erschienen.
Ja. Das ist übrigens die Zeit, wo er eben Art Blakey bei den Jazz Messengers gespielt hat. Art Blakey ist auf der Cappuccino Swing auch der Schlagzeuger.
Nein, der Art Taylor.
Den hast du.
Art Taylor. Das, nicht also Art Blakey.
Ich hätte da den Art Blakey drinnen. Aber spannend. Also meine Referenz ist der Penguin Guide. Dein ist wahrscheinlich All Music. Oder hast du die
Original? Ja, also All Music, ja. Nein, ja. Ich habe die Platte nicht.
Was auch immer.
Also am Schlagzeug ist der Art, ja. Wer auch immer, wie auch immer im Nachnamen heißt.
Ja. Aber das ist alles jetzt noch, auch Swing, Swing, Swingin ist in der Zeit entstanden. Alles hochwertige Musik, finde ich, aber definitiv am Ende des Tages sehr wohl noch dem Hardpop verhaftet.
Genau. Du mal weiter.
Ja, ändern
tut sich das. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, welche Alben wir heute.
Ja, ändern tut sich das jetzt bereits bei der nächsten Platte. Einer von den Highlights, also nach New Soil wäre das meine nächste Empfehlung, nämlich Bluesnik, wo er auch noch sehr stark dem Hardpop verhaftet ist, aber auch wiederum eine rundum gelungene Platte. Er ist mit dem Freddie Hubbard an der Trompete unterwegs, der Kenny Drew am Piano, der Doc Watkins am Bass und wieder der Pete LaRocca an den Drums.
Dieses Album zeichnet sich dadurch aus, dass die Stücke sehr eingängig sind, die haben einen hohen Wiedererkennungswert. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Es ist nicht austauschbar, sondern wenn man die Titel kennt oder die Stücke kennt und man hört sie wieder, dann weiß man,
und übrigens, weil du schon erwähnt hast zuvor, natürlich auch ein Blue Note, eine Blue Note Produktion und für mich einer der schönsten Cover, die Blue Note produziert hat, mit diesem blauen Ton und diesem, tierfellartigen Mustern, die sich da irgendwie so finden. Sehr schön, sehr schön. In jeder Beziehung. Optisch genauso wie akustisch.
Mhm.
Die nächste würde ich zum Beispiel nicht unter seine Highlights, obwohl ich sie selber sehr schätze, aber sie ist jetzt signifikant für das, was jetzt folgen wird. Die Platte heißt, ich glaube Fickel würde man sagen, Fickel Sonnens.
Ein ausgelassen.
Ja, du zu Recht, weil das ist mit Sicherheit jetzt nicht eine seiner Highlights. Es ist alles, was er in dieser Zeit gemacht hat, ist alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und nichts davon, wenn man es hat, muss man bereuen, es zu besitzen, weil alles großartige Musik ist. Aber es gibt eben dort Outstanding-Platten und dann welche, die halt im guten oberen Durchschnitt sind, Oberklasse sozusagen, da gehört die Fickel Sonnens dazu. Interessant ist aber erstens schon der Titel, der weist eben auf was hin, und Fickel Sonnens könnte man irgendwo übersetzen mit einer fragilen, wie sagt man nicht Harmonie, sondern in Deutsch, sondern Wohlklang. Ein fragiler oder unsteter Wohlklang, brüchiger Wohlklang. Und das ist so treffend irgendwo, weil genau dorthin war er jetzt schon sehr, sehr deutlich unterwegs. Das sind Platten, beim ersten Mal hinhören, habe ich mir dann immer gedacht, irgendwie gefällt er mir nicht, der Jackie McLean. Er hat so einen scharfen Ton und übersteuert die Töne dann immer. Und das ist nicht wirklich Hardbop. Dafür ist es zu dreckig, und es ist aber nicht wirklich klassisch, das New Thing, diese kammermusikalische, durchdachte Musik, die einen so mitreißt. Na klar, da war er so richtig, er hat sich noch nicht ganz getraut, offensichtlich raus aus dem zu gehen, weil er gewusst hat, wenn er da voll rausgeht, dann verliert er seine Einnahmequellen und schafft zwar Musik von zeitloser Qualität, über die wir heute, wo wir heute niederknien, aber damals hat sie ihm natürlich weniger gebracht. Und genau das ist diese Platte auch. Das ist eigentlich eine unrunde Geschichte, aber dazu zu hören ist für mich immer atemberaubend, weil er bricht da schon aus eben in Richtung des New Things, und dann folgt darauf ja wahrscheinlich der Klassiker schlechthin von ihm. Vielleicht nicht meine Lieblingsplatte. Bei dir, Stefan, bin ich gespannt.
Auch nicht.
Ja, aber es ist der Klassiker. Also
es ist der erste Klassiker. Es ist die erste Quartettbesetzung, soweit ich das nachvollziehen kann. Ich, wie gesagt, eben nicht alle Alben gehört und nicht alle angeschaut. Aber es ist jetzt bei der das schon auffällig, dass wir hier kein zweites Blasinstrument, also keinen Trompeter dabei haben. Es ist ein Quartett. Und ja, Let Freedom Ring ist sein erster Schritt weiter.
Ja.
Aber noch nicht dort, wo er dann landet.
Richtig. Wobei vielleicht ein bisschen was Geschichtliches dazu interessant ist, diese Platte. Da war ihm selber bewusst, dass er irgendwohin aufbricht. Also wenn man die Liner Notes liest, die in dem Fall von ihm selbst geschrieben wurden, dann erfahrt man viel über seinen Approach zur Musik und über sein Verständnis der Musik. Sehr spannend, Stefan. Liest er das, wenn es dich interessiert, durch. Unter anderem kommt man auch drauf, dass er da eine Referenz an wichtige Familienmitglieder macht. Hat er ein Stück ist seiner Tochter gewidmet, ein Stück seinem Sohn und ein Stück seiner Mutter. Und
das Stück, das ich für die Playlist gewählt habe, ist seiner Uhr gewidmet, oder? Das heißt nämlich Omega.
Das ist seiner Mutter gewidmet. Die hieß nämlich mit dem Vornamen Omega.
Lustig.
Noch irgendwas. Omega, so irgendwas. Ja, McLean.
Gut,
aber das war's. Und jetzt?
Ich möchte zu dem Jahr 62 schon ein bisschen was sagen. Weil das ist im Jahr 62 erschienen. Ich weiß es nicht, ob es auch 62 aufgenommen wurde. Ich gehe mal davon aus. Es gibt Sessions, die im Jahr 62 aufgenommen wurden, die dann zu Recht erst 1984 veröffentlicht wurden, weil sie wieder, es ist bluesiger Hardbop, der mit dem Let Freedom Ring Musik so gar nichts zu tun hatte, war mit Sonny Clark und ist dann erschienen als Tip in the Scales. Es ist wirklich nur der Durchschnitt. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt nämlich aus dem Jahr 62 auch ein Live-Album mit dem Kenny Dorham. Wieder eine Quintettbesetzung, aber das ist auch nur straighter Durchschnittshard. Ja. Also ich habe es nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Beides braucht man ganz bestimmt nicht. Ich möchte nur eben, ich habe das nur deswegen jetzt erwähnt, weil ich darauf hinweisen möchte, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, dass es so ein Auf und Ab gab, ja, in dieser Diskografie und in diesen Aufnahmen. Wir haben also diesen durchschnittlichen Hardpop auf der einen Seite, wir haben Let Freedom Ring und jetzt kommen wir dann plötzlich im Jahr 63 und da erscheinen ja zwei, also die zwei Alben, die man unbedingt haben muss, die man auch ins Grab mitnehmen kann. Also sag's oder ich sag's. Das eine ist One
Step. Man traut sich's kaum aus.
Ja, das eine ist One Step Beyond und das andere ist Destination Out. Und ja. Die Besetzung ist, wie du auch schon gesagt hast, zu Beginn Gration oder Crackern, glaube ich, haben wir uns einmal geeinigt, Moncur, an der Trombone, Bobby Hutchinson und einmal der Tony Williams, einmal der Roy Haynes im Schlagzeug und zwei Bassisten, die mir jetzt wenig sagen. Es sind also wieder Quintett-Aufnahmen, aber in einer ungewöhnlichen Besetzung, nämlich eine Posaune, ein Vibraphon statt der Klavier und beides sind einfach gehören zum Kanon der Jazzgeschichte, sind nicht mehr wegzudenken.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Das hast du sehr, sehr schön rund dargestellt. Ergänzend möchte ich nur sagen, wie ich schon zuvor gesagt habe.
Oder könntest du vielleicht nur völlig zur Musik selbst ein bisschen was sagen,
definitiv,
wenn du
definitiv.
Magst?
Ja. Lass mich zuerst nur die Fakten nochmal kurz zusammentragen. In dieser Zeit ist eben dann auch vom Gration, Cracken, wie auch immer, Moncur, den dritten, die Evolution entstanden. Auch ein Klassiker des Jazz-Kanons aus dieser Zeit. Auch in dieser Besetzung. An der Trompete kommt dort der Lee Morgan noch dazu, fügt sich
genau,
großartig
ja,
ein.
Stimmt, ja.
Das ist sozusagen, was ist so der Dreierschlag, drei Fliegen auf einen Schlag, die sie gemacht haben. Ganz geniale Platten. Und was die Musik betrifft, Stefan, ich persönlich schätze es ungemein, dass da eben auf das Piano verzichtet wurde, weil das Piano sehr rasch ein sehr, sehr tratschhaftes Instrument werden kann im Jazz, das irgendwie, nicht umsonst immer die Diskussion, ist es eigentlich das dritte Rhythmusinstrument oder gehört es zu den Soloinstrumenten dazu? Ja, es wird dann oft geschwätzig, sage ich einmal. Und genau das ist diesen drei Platten, ist an diesen drei Platten so großartig, dass ganz, ganz viel Raum ist für das Spiel der einzelnen Musiker miteinander. Beim ersten Mal hinhören hat man das Gefühl, dass es sehr oft ein Dialog zwischen dem Bobby Hutcherson und dem Jackie McLean ist, weil sich eigentlich der Gration Moncur sehr oft sehr stark zurückhaltet, was auch der Sache extrem gut tut. Und das, was er dann bringt, ist Miles Davis-artig. Wenige Noten, aber die sind unverzichtbar. Aber es ist eben nicht nur ein Dialog zwischen dem Jackie McLean und dem Hutcherson, sondern ein Dialog zwischen den jeweils vorhandenen Session-Musikern auf gleichem Niveau.
Auch die Rhythmusgruppe ist hervorragend. Ja. Und wenn du, also vielleicht nur ein Wort zu den Kompositionen von den drei Platten. Ein kleiner Teil ist von Jackie McLean geschrieben, der Großteil aber ist vom Moncur selbst geschrieben. Also der Moncur war auch ein großartiger Komponist. Und gerade wenn du die drei Platten hast und du musst jetzt irgendwas für die Playlist aussuchen, wird es echt schwierig, weil jedes Stück darauf wäre es wert, auf der Playlist zu sein. So qualitativ hochwertig sind die Platten. Ich habe natürlich von One Step Beyond den Titel Frankenstein oder Frankenstein gewählt, der übrigens nichts mit dem Frankenstein von der Edgar Winter Group zu tun hat. Es ist nur Namensgleichheit.
Ja, vielleicht sei hier noch einmal das Wirken vom Tony Williams hervorgehoben, weil da zeigt sich eben auf diesen Platten, wie sehr der Schlagzeuger zu einem Solo und am Ende des Tages letztendlich auch Melodieinstrument werden kann. Eigentlich genau das, was, wenn man sich mit der Sache intensiver beschäftigt, auch das Miles Davis Quintett vorangetrieben hat, das zweite. Oder Tony Williams eigentlich genau das Gleiche gemacht hat, was er da in dieser musikalischen Zusammensetzung macht. Er treibt die Musik total voran und spürt im wahrsten Sinn des Wortes mit den Melodieinstrumenten mit.
So ist es. Ja, Destination Out gibt es noch auf dem Markt als Platte. Es ist im Rahmen der regulären Blue Note-Veröffentlichungen, ich glaube, letztes Jahr erschienen. Also sollte man zugreifen. One Step Beyond habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube nicht, dass die verfügbar ist im Moment.
Ich habe nachgeschaut. Ich vermute, dass mein Exemplar, ich habe eine Vinylscheibe, ich glaube, ich habe die französische Fassung aus den 80er Jahren, die wird wahrscheinlich um die 100 Euro plus gehandelt auf Discogs und ähnlichen Plattformen. Ja, mein Exemplar kriegen Sie sicher nicht.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes werde ich dann die Adresse vom Dieter bekannt geben. Ihr könnt dort einbrechen.
Gute Idee. Lass uns schnell zu den nächsten Platten übergehen. Ich möchte nur dazu sagen, dass da jetzt kommen wahrscheinlich die Platten, wo wir uns unterschiedlicher Meinung sein werden, der Stefan und ich. Es sind nämlich jetzt dann in der Folge mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, drei, vielleicht vier weitere Kracher erschienen auf Blue Note, die auf dem gleichen Niveau sind, die dann zeitweise ein bisschen wieder zurückgehen, wo ein bisschen mehr auch, wie soll ich sagen, modalen Hardpop hineinmischt in die ganze Geschichte, aber ebenso spannend und leider Gottes, wenn man sie nicht hat, ebenso schwer zu kriegen. Ich möchte aus der eine rausheben, weil die ist, glaube ich, genauso wie die Destination Out momentan zu kriegen. Das ist die Action oder Action, 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 steht am Cover drauf.
Die kriegt man gerade?
Die kriegt man gerade. Ich kann wirklich nur schwer empfehlen, bitte.
Ja, Entschuldigung, aber also die würde ich jetzt nicht für Leute, die einsteigen bei McLean empfehlen, aber für jemanden wie dich oder mich, der ja schon einiges hat, ist das schon ein Album, das man auch dazu haben kann. Action ist ein super Album, 64 erschienen. Wieder mit Bobby Hutcherson. Lustigerweise mit einem gewissen Charles Tolliver, den kenne ich eigentlich nur namentlich. Ja. Aber die harmonieren recht gut hier auf dieser Platte Action. Es ist aber eigentlich schon ein weitgehend modales Werk. Mhm. Im Gegensatz zum im gleichen Jahr erschienenen It's Time. Ja. Das hat mich irgendwie nicht mitgenommen. Ich weiß nicht warum. It's Time hat ein super schönes Cover. Mhm. Das sind lauter Rufzeichen. Übrigens sind einige Albentitel mit Rufzeichen beim Jackie McLean. Ja? Das ist schon das dritte, das mir aufgefallen ist.
Ja, natürlich aber das nächste, das ich erwähne.
Warte, lass mich kurz noch. It's Time wieder mit Charles Tolliver und hier auch Herbie Hancock, Cecil B., Roy Haynes. Also eigentlich sehr, sehr bekannte Leute, aber irgendwie passt das für mich nicht. Also Es gibt kein rundes Bild, dieses Album. Was ich eher schade finde. Aber im Vergleich dazu ist Action jedenfalls empfehlenswert.
Ja, nein, es geht rauf und runter. Ich finde nicht mit der Qualität, sondern mit, wie soll ich sagen, mit der Zugänglichkeit der Musik in dieser Zeit. Aber auch das würde ich dem Ringen anhaften wollen, dass eben den Jackie McLean in dieser Zeit einfach besessen hat, dass er immer wieder, glaube ich, versucht hat, sehr, sehr aufregende Musik zu machen und letztendlich dann, vielleicht sogar von der Vernunft oder von der Ökonomie sich selber zurückgepfiffen hat. Ich wollte jetzt noch erwähnen, eben Right Now, auch ein Rufzeichen-Album. Übrigens.
Genau. Ja.
Sehr, sehr lustiges Cover, weil im Wesentlichen auf dem weißen Cover, im Gegensatz zu It's Time, das dann sozusagen eigentlich zu 95% aus Rufzeichen besteht die Platten einfach aus den riesigen Buchstaben Jackie McLean Right Now. So von der optischen Textur aber eben sehr ähnlich. Da wird er begleitet vom Larry Willis am Piano, vom Bob Crenshaw am Bass und vom Clifford Jarvis an den Drums. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Werk, das auch wieder stärker in die freie Richtung geht. Ja, ich mag dieses Pack von Werken sehr, sehr gerne. It's Time, Action, Action, Action und Right Now. Und kämpfe gerade darum, Right Now irgendwo um einen halbwegs vernünftigen Preis zu kriegen, weil das ist, glaube ich, überhaupt momentan in der Originalfassung zu haben. Das war dann wieder so eine typische Geschichte. Da wird so viel rausgebracht von Blue Note, wo man sich sagt, okay, ja, fein, das ist Ton, aber ein paar einfach super spannende und super rare Dinge, die dann auch entsprechend hohe Preise haben auf Blue Note, das ist ja schon auch eine Blue Note auf Discogs, das ist ja schon auch eine Messgröße, wenn er Platten auf
Discogs... Ja, das ist richtig, aber du musst halt immer bei jeder Veröffentlichung kalkulieren, wie gut setzt sich das ab, ja, und nur wer ein Album jetzt einen hohen Preis hat auf Discogs, weil das fünf Leute suchen, heißt es noch nicht, dass es dann stark nachgefragt wird. Ja,
das wäre zu untersuchen.
Fürchte ich. Ja. Ja, wäre ich zu, mein, ja.
Mag sein, dass ich vielleicht nicht richtig liege. Ich fürchte nur, dass auch die
zuständigen Manager,
darf ich nur sagen, dass die zuständigen Manager, die Entscheidungen treffen, momentan bei Blonot auch nicht immer so richtig liegen.
Nein, aber schau da, also ein Prototyp für unsere Hypothesen, die wir da wälzen, ist doch Evolution. Mhm. Ja? Dieses Moncur-Album, das wir ja in der Blue Note Cover Art schon mehrfach erwähnt haben, das wir heute erwähnt haben. Und das ist auch neu aufgelegt worden von Blue Note. Also man kriegt das. Aber schau auf den Preis. Das kriegst du um 12 Euro, das Album. Eine Neuveröffentlichung. Das heißt doch, dass sie sich da komplett vertan haben mit der Quantität und der Nachfrage.
Gutes Beispiel, du wirst recht haben, ja.
Das schmeißen sie danach, obwohl das wirklich eines der besten Alben der Jazzgeschichte ist. Aber es kennt kein Schwein, das ist das Problem.
Mhm. Ja, wobei das ist ganz, ganz lustig. Für mich ist es erratisch, weil andere Platten funktionieren dann sehr gut. Ich sage mal vom John Coltrane, die Dinge, die.
Wer kennt nicht John Coltrane? Ja,
ja, wahrscheinlich liegt es an dem. Ja, auf der anderen Seite ist es so, kaufen die Leute dann wirklich nur die Namen?
Ja, natürlich kaufen sie den Namen, weil sie ja, klar. Ja. Und es ist ja so, dass ich jetzt ein Coltrane-Album wie, ich weiß nicht, Love Supreme, das ist ja zugänglich, jedermann. Da brauche ich ja kein Jazz-Fan sein. Wenn du Evolution auflegst, Frage nicht. Naja,
der Village Vanguard und der Village Vanguard Again, die beide ja jetzt auch
gerade... Also Village Vanguard ist sehr eng, also Village Vanguard Again nicht, das stimmt, ja.
Die finde ich irgendwie, also beide nicht besonders eingänglich oder nicht weniger eingängig als Evolution zum Beispiel. Und die gängen aber, glaube ich, wie Hölle momentan.
Ja, aber weil halt John Coltrane draufsteht. Ja,
ja. Ja,
oder wenn Miles Davis draufsteht, dann geht das auch. Ja. Wenn Jackie McLean draufsteht, dann, naja, wer ist das jetzt gewesen?
Na, da wird was dran sein. Ja, da wird was dran sein. Na gut, lass uns diese Erörterung vielleicht abschließen und zu den nächsten Werken gehen.
Na, jetzt kommen, glaube ich, also es kommen aus meiner Sicht noch ein paar Highlights, also zumindest zwei Highlights, absolute Highlights. Für dich werden es eher drei sein. Ich glaube, das nächste Album ist jetzt mal New and Old Gospel, oder?
Ja, da sind wir einer Meinung.
Genau, 1967 erschienen, und das ist eine absolute Ausnahme in dem Werk von Jackie McLean, weil eine Kooperation mit Ornette Coleman an der Trompete, das ist schon sehr außergewöhnlich.
In jeder Beziehung. Man darf vielleicht dazu sagen, das ist aber kein Zufall, weil Jackie McLean ist ein ganz, ganz großer Verehrer von Ornette Coleman gewesen, und er sagt selber, dass er ihn auch inspiriert hat eigentlich zum New Thing. Und ich sage mal, ja, das Ringen mit sich selber ist sehr stark der Musik von Ornette Coleman geschuldet gewesen. Und jetzt auf New and Old Gospel im Jahr 1967 kommen sie endlich zusammen und bringen ein regelrechtes Bastardel aus.
Eine ganzseitige Suite auf der Plattenseite 1. Ja.
Ja.
Die Musik nicht zu vergleichen mit der auf One Step Beyond und Destination Out. Das ist wieder was Neues. Es ist Avantgarde, ja, kann man so sagen. Mhm. Sehr spannend.
Es ist sehr Ornettesk, kann man auch sagen. Also ja. Natürlich spielt
Ornett. Überall, wo Ornett draufsteht, ist auch Ornett drinnen.
Mhm. Selbst wenn er Trompeten spielt, ja.
So ist es, ja. Genau, das ist ja vielleicht, muss man ja vielleicht noch, danke für den Hinweis, ja, das ist ja das zweite Außergewöhnliche. Ornett spielt nicht Saxophon, weil das macht er, der Jackie, er spielt auch nicht Tenorsaxophon. Hat er ja auch gemacht. Er spielt Trompete.
Mhm. Ein bisschen versucht er seinen großen Trompeter nachzuahmen, finde ich. Und es gelingt mir nicht so recht.
Welcher große Trompeter?
Aus seiner Stammformation, der Don
Cherry. Cherry.
Okay. Ja. Es ist irgendwie spannend. New and Old Gospel ist Programm, in diesem Fall, der Name ist Programm. Sie versuchen wirklich Gospels zu machen, und auf der ersten Seite, diese Suite, ist sozusagen eine durchgehende New Gospel, und dann auf der B-Seite kommt das, was sie unter Old Gospel verstehen. Das ist deswegen für mich spannend, weil es fängt sehr, wie soll ich sagen, sehr traditional fast an. Ein bisschen so rotzig, dreckig, zu schnell, wie der Miles Davis in der Zeit mit seinem zweiten Quintett seine eigene Musik aus den früheren Jahren gespielt hat. Und der Jackie McLean fängt relativ bebopig an, sein Solo, und dann kommt der Ornette geht total ins Free hinein. Und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, hat er einfach Probleme, die Trompete, weil eben nicht sein Stamminstrument zu beherrschen? Oder ist er genial? Schwer also zu sagen.
Ich würde mal sagen, das weiß der um die Qualität der Blue Note Aufnahmen und wer dahinter stand. Und wenn der Ornette sein Instrument nicht beherrscht hätte, hätte der Alfred Lion das wahrscheinlich nicht veröffentlicht.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher. Der Ornette ist auch einer von denen, die für mich jetzt als Musiker unwidersprochen, aber manchmal, insbesondere wenn er nicht sein Stamminstrument spielt, sondern eben zu anderen, teilweise greift er auch zu Geige und solchen Dingen, wenn er das spielt, dann ist er immer
Genie dann gehen wir einen Kaffee trinken, ja.
Nahe beisammen.
Ja. Das stimmt, ja. Mhm.
Na gut.
Ja, das nächste Album ist für mich eines der absoluten Highlights. Ich habe im Zuge der Vorbereitung bin ich drauf gekommen, dass ich es jetzt aus habe.
Aber ich fürchte nur auf CD, oder?
Leider nur auf CD, ja. Es ist so ein super Cover. Aber es ist im Grunde die Fortsetzung. Es ist nämlich jetzt Gospel, dazu kommt jetzt Soul und Blues und doch Avantgarde alles zusammen. Und eine Dame, die auf der ersten Nummer eine Geschichte erzählt. Wahrscheinlich ja politisch, ich habe es nicht genau zugehört. Das Album heißt About Soul. Interessant ist, dass hier Woody Shaw an der Trompete ist, der ja wirklich eine Größe ist, über den wir übrigens mal was machen sollten.
Unbedingt, unbedingt.
Und an den Drums Rashid Ali, also der letzte Schlagzeuger aus dem John Coltrane Quartett. Also wirklich ein super Album. Wieder anders als die davor, aber nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall hörenswert.
Ja, und damit schließt sich eigentlich der Blue Note Kanon und die erste und wahrscheinlich wichtigste Phase von Jackie McLean, die letzte Platten, die 67 eingespielt wurde und das erste Mal 3 Jahre später rausgekommen ist und erst vor kurzem in einer sündhaft teuren Blue Note Fassung aus dieser, wie heißt die Serie da, Stefan? Du warst das sicher schneller als ich.
Tone Poet wahrscheinlich.
Tone Poet Serie, genau. Demon's Dance, wo er eigentlich einen vergleichsweise relativ straighten Bebop wieder spielt, aber ähnlich wie die Werke vor Let Freedom Ring, halt schon auch sehr beseelt, sehr, sehr eckig, sehr kantig. Wird auch von genialen Musikern mitbegleitet. Wieder
selbe Besetzung wieder, selbe Besetzung eigentlich wieder, ja. Nur, ja. Nur am Schlagzeug ist der Jack DeJohnette statt Rashid Ali, ja.
Ja, ja, ja.
Und das ist ja wieder so ein Beispiel, ne? Du hast ja gesagt, die ist auch 67 aufgenommen worden, aber erst 3 Jahre später erschienen. Also du hast da fast dieselbe Besetzung und hast 2 Aufnahmen im selben Jahr und das sind komplett unterschiedlich und ich weiß nicht, warum das so ist.
Na, wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich glaube schon, dass es ein bisschen das war, dass der Jackie versucht hat, weil er damit Geld verdienen musste, sich einerseits quasi seiner Neigung hinzugeben und dann was zu machen, von dem er die Hoffnung hatte, dass es sich besser verkaufen wird. Das Ganze halt auf einem künstlerisch immer noch sehr, sehr tollen Niveau und daher immer hörenswert, finde ich.
Übrigens, das Album Cover ist gefährlich bei Demon's Dance. Weil wenn du Miles Davis Cover kennst aus dieser Zeit und du hast das Album in der Hand, dann nimmst du es und glaubst, es ist eher Miles Davis. Es schaut aus wie ein Miles Davis Cover.
Ja, wunderschönes, ja, sehr, also wie gesagt, nicht futuristisch, sehr, sehr fantastische.
Fantastische Malerei, ja.
So fantastische Malerei, ja. Sehr, sehr cool. Aber das war es dann auch schon wieder mit Jackie McLean und Blue Note, weil genau um diese Zeit wurde Blue Note leider Gottes verkauft. Und die neuen Eigentümer haben gleich einmal den Vertrag mit dem Jackie McLean beendet. Ja, sie werden sich in den Hintern gebissen haben danach oder 10 Jahre später oder 20 Jahre später. Er hatte auch ein Revival bei den neuen Blue Notes in den, keine Ahnung wann das dann war, 80er, 90er oder sonst so irgendwas. Aber das war's dann. Was danach rauskam, ist aus meiner Sicht alles weiterhin tolle Musik. Er hat sich aber dann letztendlich auch ein bisschen abgewandt vom Musikmachen, weil er eine Professur an einer Musikuniversität gekriegt hat und hat dann meistens mit jüngeren Leuten zusammengespielt, auch mit seinem Sohn, dem René McLean. kamen einige tolle Platten raus. Wir haben jetzt eine unterschlagen aus dem Jahr 73. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Live at Montmartre.
Ich kenne nach Demon's Dance gar nichts mehr.
Ja, dann sei sie erwähnt, Live at Montmartre. Ich kenne sie auch nicht. Ich habe nur gelesen, dass sie großartig sein soll. Glaub's, also umgeschaut da, weil es auch eine spannende Besetzung ist. Da spielt er zusammen mit dem Kenny Drew wieder am Piano. Bo Steve am Bass, okay, kennt kein Mensch. Der zweite Mann am Bass, den kennt man sehr wohl, ist Denise Henning Orsted Pedersen. Stefan, könnte uns gefallen. Alex Riel an den Drums. Typisch europäische Geschichte, soll großartige Musik sein, glaube ich, ist ein Umgeschauter. Die ich wieder kenne, ist keine Live-Platte und ist dann aus 74 New York Calling. Da spielt er mit seinem Sohn und offensichtlich mit anderen jungen Schülern von der Universität zusammen. Alles, was er in der Zeit gemacht hat, ist für mich genialer, moderner, ja, modaler Jazz. Da gibt's ja ganz viele Sachen. Woody Shaw ist halt schon gefallen. Der Woody Shaw hat in dieser Zeit, so 70, 80, auch ganz, ganz großartige Platten gemacht, von denen wir euch ein anderes Mal erzählen werden. Damit ist aber, bis auf vielleicht auf die ergänzende Bemerkung, dass er dann 1999 noch eine Platte rausgebracht hat, Nature Boy, übrigens auf Blue Note, genau, wo er Balladen gespielt hat. Sie wird auf Blue Note, ich möchte es fast vorlesen, eigentlich in den Grund und Boden gerannt. Despite the promising lineup and program of standards, this sounds sadly like a man with nothing left to say in his idiom.
Sehr nett, ja.
Sehr nett, ja. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich finde sie deswegen spannend, weil das wirklich die ruhige und eben auch harmonische und melodische Seite von Jackie McLean zeigt. Ein einziges Mal hat er sich Standards hingegeben, ohne in dieser eckigen Phrasierung, die ihm eigen ist, sie sozusagen zu dekonstruieren. Das hat auch was. Ein altes Werk hat schon seine Berechtigung.
Gut. Das wäre es eigentlich, oder?
Das wäre es eigentlich, ja.
Das wäre es eigentlich, ja, mit dem guten Jackie McLean.
Naja.
Doch.
Die Luft ist regelrecht draußen.
Ja, wir haben ja auch viel geredet.
Mhm.
Ja.
Schießt du noch unsere Empfehlungen nach?
Unsere Empfehlungen, naja, Empfehlungen haben wir jetzt schon genug abgegeben. Jetzt gibt es nur mal die Hinweise auf letscast.fm und mein Musikpodcast.de und weitere Seiten über Google zu finden, alles gratis nachzuhören und auch mit der Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Auf Spotify findet ihr uns ebenfalls wie auf Apple Podcasts. Auf Spotify gibt es die Playlist dazu, die ich wirklich euch ans Herz lege, weil das ist eben dann nicht nur das Quagwa, das wir da anbringen, sondern auch die Musik dahinter und die vielleicht dann das eine oder andere, was wir gesagt haben, näher erschließt.
Ja, wenn das ja eine Empfehlung ist, dann weiß ich nicht, was eine Empfehlung ist.
Gut, dann vielen Dank für die Blumen. Nächstes Mal wird es ein Thema geben, das es vielleicht nicht nur nächstes, sondern auch übernächstes Mal gibt, so wie sich das jetzt abzeichnet. Wir freuen uns schon sehr darauf. Es wird ein sehr spannendes Thema werden. Ich verrate es hier noch nicht, ja, weil vielleicht scheitern wir auch an der Vorbereitung, ich weiß es nicht. Die wird jedenfalls etwas umfassender sein.
Ja, nachdem du es jetzt eh nicht
darauf,
sagst, nachdem du es eh nicht sagst, können wir ja sogar rein theoretisch unseren lieben Hörerinnen und Hörern was komplett anderes verkaufen, wo wir uns dann schon sehr darauf gefreut haben wollen.
Und zwar?
Naja, irgendwas anderes, was uns einfallen kann. Also wenn wir mit dem Thema scheitern, dann tun wir ganz schnell umschalten auf Chicago, wie es so schön heißt in Österreich. Und sagen heute, das war's, worauf wir uns schon so gefreut haben.
Nein, ich glaube, wird ein zwingendes Thema sein. Wir werden uns da reintigern und wir werden das hinbringen.
Na bitte. Aber was ist das? Sage ich nie.
Nein, das sage ich nicht. Ich muss ein bisschen eine Spannung aufrechterhalten.
Unbedingt. Ja. Na gut.
Gut, also, es ist gerade Sonntag, es ist schönes Wetter. Wir haben unsere Laune durch unser Gespräch ein bisschen verbessert, was unser Asset ist dabei, oder? Ich glaube, mehr können wir heute nicht mehr tun, außer auf Wiedersehen zu sagen.
Stimmt. Ich hoffe, es war auch für euch was dabei, was Freude gemacht hat. Tschüss, Stefan. Tschüss, ihr da draußen.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.